Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Seit ein paar Tagen ziehen sie durchs Land, aber kaum sind die Mitarbeiter vom Zensus 2022 unterwegs, klingelt es nicht nur an der Haustür, sondern bei einigen Bürgern schrillen auch die Alarmglocken. Was wollen die Damen und Herren alles von uns wissen? Wie viel wir verdienen? Ob wir geimpft sind? Ich kann Ihnen schon mal sagen, darum geht es nicht bei der großen Volksbefragung. Aber worum geht es dann? Das wollen wir heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur klären und haben zwei Fachleute eingeladen, die möglichst alle ihre Fragen beantworten werden. Und damit herzlich willkommen Katja Wilken, Projektleiterin für den Zensus 2022 beim Statistischen Bundesamt und Dr. Rainer Klingholz, Bevölkerungswissenschaftler und bestens vertraut mit dem Sinn und Zweck solcher Zählungen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
0800 22 54 22 54 sind unsere Zahlen für alle Ihre Fragen, die Sie uns auch per Mail schicken können an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute: Zensus 2022. Was will der Staat wissen und warum? Deutschland macht Inventur. Seit Sonntag wird gezählt, aber es geht nicht um die Warenbestände, sondern um die Menschen im Land. Da ist viel Aufklärung und Service nötig und wir möchten den heute bei Deutschlandfunk Kultur liefern mit dem Bevölkerungswissenschaftler Dr. Rainer Klingholz und mit Katja Wilken, der Projektleiterin für den Zensus 2022. Frau Wilken, wer wird da befragt?
Ja, befragt werden zum einen etwa 10 Millionen Bürger im Bereich für die Personenbefragung und alle Wohnungs- und Gebäudeeigentümer in Deutschland.
Wie wird das ausgewählt? Wer gefragt wird und wer nicht?
Ja, alle Wohnungs- und Gebäudeeigentümer brauchen wir nicht auswählen, dann nehmen wir alle. Und bei der Personenbefragung ist es so, dass wir eine Stichprobe nehmen. Das sind etwa 10% der Gesamtbevölkerung. Wird nach einem Zufallsprinzip ausgewählt.
Und woher weiß ich, ob ich zu dem Zufall gehöre?
Ja, wenn Sie dazugehören, bekommen Sie einen Brief an Ihre Wohnadresse und dort ist dann sozusagen angekündigt, dass ein Interviewer Sie an der Haustür besuchen wird.
Aber es werden nicht alle im persönlichen Gespräch interviewt, sondern es gibt auch Online-Fragebögen. Oder wie ist das aufgebaut?
Bei der Personenbefragung ist es so, dass Sie auf jeden Fall vom Interviewer einmal besucht werden. Das dauert für den ersten Teil etwa 3 bis 5 Minuten. Und danach können Sie entscheiden, ob Sie weiter mit dem Interviewer sprechen möchten oder ob Sie den Rest online beantworten wollen.
Ach so, also ich kann dem Interviewer nach 3 bis 5 Minuten sagen, so sympathisch sind Sie mir jetzt nicht, ich würde den Rest gerne online machen oder mit welcher Begründung sage ich dem das?
Na, Sie brauchen das gar nicht begründen.
Ach so.
Das ist schon mal das eine. Das andere ist, dass es ja vielleicht auch für Sie angenehmer ist, das online zu machen. Oder aber Sie sagen, ich möchte jetzt nicht 10 Minuten an der Haustür stehen, sondern nur 3 Minuten, dann machen Sie es so.
Dann trollt er sich. Wonach wird gefragt?
Es wird einmal nach den persönlichen Daten gefragt, also Name, Vorname, Anschrift, also Wohnadresse, aber auch nach Bildungsinformationen, also Schulabschlüssen und auch danach, ob Sie im Eigentum wohnen oder in einer Mietwohnung.
Das ist es? Mehr nicht?
Ja, das sind Fragen, wenn Sie den Bogen ausfüllen mit der Hand, etwa 8 Minuten brauchen Sie.
Aha. Und kann ich das ablehnen? Kann ich sagen, also selbst auch diese 8 Minuten möchte ich nicht machen und ich möchte meine Daten nicht preisgeben und ich möchte zu diesen Fragen keine Antworten geben?
Nein, das können Sie leider nicht ablehnen. Also Sie können natürlich das Gespräch verweigern an der Tür, rein faktisch, aber Sie sollten das nicht ablehnen, weil das eine gesetzliche Verpflichtung ist. Das ist im Zensusgesetz so festgelegt. Und im Zweifel würden Sie nochmal aufgefordert werden, gemahnt werden. Das Ganze kann dann auch in einem Ordnungsgeld enden.
Oh, wie hoch ist das?
Ja, die Bundesländer haben sich darauf verständigt, dass das nicht unter 300 Euro liegen wird und es kann eben auch etwas höher gehen bis 500 Euro.
Also je nachdem, wie arm das Bundesland ist, können die sagen, ach, da tun wir noch 200 drauf, dann geht's uns gut.
Na, ich glaube, es ist weniger die Frage, wie der Haushalt des Bundeslandes aussieht, sondern eher eine Frage, was da an sonstigen Kriterien in der Diskussion war.
Frau Wilken, wem dient die Zählung? Wem dient der Zensus 2022?
Ja, am Ende dient die Zählung uns allen, uns Bürgern. wir sollten ein hohes Interesse daran haben, diese Volkszählung, diesen Zensus mitzumachen, weil unsere politischen Entscheidungsgeber damit in die Situation versetzt werden, nicht Bauchentscheidungen treffen zu müssen, sondern aufgrund von Datenlagen Entscheidungen treffen zu können. Und das ist ja eine seriöse Form der Entscheidungsfindung dann auch.
Herr Klingholz, Skeptiker befürchten ja, dass es so seriös dann doch nicht zugeht. Sie befürchten staatliche Schnüffelei. Einige befürchten den Missbrauch ihrer Daten. Wie berechtigt sind diese Sorgen?
Meiner Meinung nach nicht berechtigt. Also zwei Punkte sind, glaube ich, in diesem Zusammenhang wichtig. Von der Kritikerseite sieht das manchmal so aus, als wolle der Staat sein Volk aushören, also den gläsernen Bürger schaffen. Wir vergessen dabei, dass wir der Staat sind. Und da macht es durchaus Sinn, hin und wieder eine soziale Selbstbetrachtung anzustellen. Nämlich, wie viele sind wir eigentlich? Wo leben wir? Wie gut ist der Bildungsstand der Bevölkerung? Was für ein Einkommen haben wir? Wie viel Wohnraum haben wir? Oder welche Wirtschaftskraft können oder könnten wir entfalten? Also ein Zensus ist ein Kassensturz. Und den macht man ja oder sollte man auch hin und wieder bei sich im eigenen Haushalt machen, schlicht und einfach, um zu sehen, wo man steht. Und auch, um daraus zu ermitteln, wie es dann weitergeht. Denn wenn wir eine genaue Altersstruktur der Bevölkerung haben beispielsweise, dann wissen wir, wo wir Schulen bauen müssen, wo wir Kitas bauen müssen, wo Krankenhäuser nötig sind oder wo Friedhöfe angelegt werden müssen. Wir haben in Deutschland beispielsweise ganze Landkreise, die werden bis 2035 auf eine Geburt 4 Beerdigungen erfahren. Und das muss die Verwaltung natürlich wissen, und zwar auf möglichst kleinräumiger Ebene, damit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dort etwas organisiert, geplant werden kann. Mhm. Und wenn wir einen Staat haben, der sich um seine Leute kümmern soll, und das tut er ja, müssen wir eingestehen, in Deutschland im Wesentlichen ziemlich gut, dann müssen wir wissen über einen Zensus, wo Dinge gut funktionieren und wo es Defizite gibt und wo der Staat am besten intervenieren kann, um den Leuten da bei ihrem Leben zu helfen. Und wenn diese Ergebnisse öffentlich werden, was ja der Sinn eines Zensus ist, dann können die Bürgerinnen und Bürger ihren Staat kontrollieren, weil sie dann sehen, wo er leistet, was er verspricht und wo er das nicht leistet. Das heißt, mit einem Zensus kontrollieren wir als Bürgerinnen und Bürger die Regierung und es ist nicht umgekehrt, dass der Staat einen gläsernen Bürger schafft, um ihn auszuspionieren.
Nun haben Sie das als soziale Selbstbetrachtung bezeichnet. Das ist aber zeitlich begrenzt, ne? Also was passiert mit den Daten nach ein paar Wochen? Oder werden die ein Leben lang gespeichert?
Also das sind zwei verschiedene Sorten von Daten. Die personenbezogenen Daten. Also wenn jetzt der Zähler kommt und eine Person A fragt, wie heißt du, wo wohnst du, welchen Bildungsstand hast du? Das wird relativ kurze Zeit gespeichert nur, und zwar nur, um das gegebenenfalls zu verifizieren. Denn bei dem Aufstellen eines Fragebogens können Fehler reinkommen. Beispielsweise, wie viele Kinder leben in diesem Haushalt? Und dann sagt die Person 2 Kinder und dann kommt aus Versehen dann eine 0 dran durch eine falsche Ausfüllung des Fragebogens. Und das System erkennt dann, dass 20 relativ unwahrscheinlich ist. Und da muss man dann noch mal nachfragen, ein zweites Mal. Aber wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann werden die Daten anonymisiert, also der Personenbezug wird gestrichen und die Behörde, also das Statistische Bundesamt, interessiert sich ja gar nicht für individuelle Daten, sondern immer nur für einen Querschnitt, also wie viele Menschen in einer Region oder in einem Viertel in einer Stadt sind arbeitslos oder haben welchen Bildungsstand und so weiter und so fort, um daraus eben Planungsvorhaben abzuleiten.
Mhm. Nun haben viele Menschen trotzdem auch Sorge, dass die Daten nicht gut geschützt sind. Wie sind sie geschützt, zum Beispiel auch vor Hackerangriffen, Frau Wilken?
Ja, also zum einen gibt es einen rechtlichen Schutz. Also es gibt ja Bundesverfassungsgerichtsurteile aus den 80er Jahren, wonach ganz klar gesagt ist, Daten, die einmal zu uns kommen ins Statistische Bundesamt, in die statistischen Landesämter, gehen dort nicht mehr raus. Also das, was Dr. Klingholz gerade angesprochen hat mit den personenbezogenen Daten, keiner muss Sorgen haben, dass sein Name, seine Anschrift mit der Information, wo er wie arbeitet, irgendwo anders hingerät. Das ist das sogenannte Rückspielverbot. Das ist die rechtliche Seite, um die mal zu betrachten. Das andere, was Sie ansprechen, Cybersicherheit, Wir haben nach der IT-Sicherheit, also erstmal ist der Zensus BSI zertifiziert, also die höchste Zertifizierung, die wir in der öffentlichen Verwaltung kriegen können für die IT-Sicherheit.
Was ist BSI?
Das ist das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie, die zertifiziert diese, diese IT-Landschaften sozusagen. Mhm. Ja. Und zum Zweiten haben wir mit der IT-Infrastruktur die personenbezogenen Daten so weit abgeschottet, dass man in eigenen Rechenzentren des Bundes, dass also, ich sage jetzt mal, ausländische oder inländische Angreifer diese Daten nicht erreichen können.
Und jetzt sind Sie gefragt, unsere Hörerinnen und Hörer, wie
kann
stehen Sie?
Kann ich ganz kurz noch was ergänzen dazu?
Ja,
ja. Ja, wenn es darum geht, was mit unseren Daten passiert oder wer überhaupt etwas über uns weiß, dann haben wir heute, anders als vor 20 Jahren, eine ganz andere Situation. Denn praktisch jeder Deutsche telefoniert mobil, nutzt Kredit- und Kundenkarten, geht Online-Shopping, macht Online-Banking und so weiter und so fort. Und dadurch haben große private Anbieter wie Google, wie Apple einen Datensatz über uns. Und zwar ist dieser Datensatz individualisiert. Die wissen genau, was wir für ein Einkaufsverhalten haben und so weiter. Deswegen schicken sie uns ja die individualisierte Werbung. Und die wissen viel mehr, als die Volkszählung, als der Zensus je fragen würde. Sodass man sich sogar fragen könnte, warum lassen wir nicht Google einen Zensus machen, wenn die eine bessere Datenlage haben, als das Statistische Bundesamt über den Zensus bekommen kann. Aber genau das wollen wir eben nicht, dass wir einem privaten Anbieter diese Daten überlassen, diese Zensusdaten überlassen. Denn das gehört in eine staatliche Hand, die dann auch garantiert, dass die Sachen anonym bleiben.
Ganz, ganz wichtiger Hinweis vom Bevölkerungswissenschaftler Rainer Klingholz, der heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur. Denn wir möchten mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, darüber sprechen, wem dient der Zensus 2022 und vor allen Dingen, wie stehen Sie zu dieser Volkszählung? Werden Sie freigebig Auskunft geben oder sind Sie eher skeptisch? Und was könnte in Ihrer Kommune durch diese neuen Daten verbessert werden? Also würden Sie sagen, wir brauchen mehr Kitas, wir brauchen mehr Pflegeplätze, wir brauchen bessere Bedingungen für Pendler und deshalb geben wir sehr gerne unsere Daten, um genau das zu ermitteln. Rufen Sie uns an. 0800 22 54 22 54 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur zum Zensus 2022 mit der Projektleiterin Katja Wilken und mit dem Bevölkerungswissenschaftler Rainer Klingholz und mit Franz Josef Hanke aus Marburg. Hallo, ich klicke, aber Herr Hanke lässt sich nicht anklicken. Dann machen wir weiter mit einer Mail von Frank Reginald Wolf aus dem Harz. Er schreibt, die Volksbefragung läuft nach Ihren Informationen zu Wohn- und Arbeitsverhältnissen, Alter und Bildungsstand. Gibt es über diese Themen hinaus weitere Fragen, die gestellt werden? Frau Wilken.
Ja, in der Personenerhebung ist es genau der Inhalt, was wir nicht fragen, sind Fragen zu Themen zu Eigentum, Kontoverbindung, Vermögen, irgendwas in der Art, was zum Beispiel Betrüger interessieren könnte, fragen wir definitiv nicht. Was wir fragen, sind Vorname, Nachname, die Wohnanschrift, dann Geburtsdatum, Wohnsituation, Staatsangehörigkeit und dann kommen die Sachen, also Bildungsabschlüsse, Schulabschlüsse, Berufsabschlüsse, Studienabschlüsse und am Ende gehen wir dann nochmal auf das Thema ein, pendeln Sie zur Arbeit, pendeln Sie nicht zur Arbeit, ist Ihr Wohnort da, wo Ihr Arbeitsort ist, haben Sie Nebenjobs, die Sie ausüben oder nicht. Also alles das, aber nichts zum Thema Einkommen, Vermögen etc.
Hm. Gibt es denn Fragen, Herr Klingholz, die Sie vermissen, die eigentlich gestellt werden müssten, Ihrer Ansicht nach?
Nun ja, die Wissenschaftler wünschen sich immer einen ziemlich großen Fragenkatalog, weil man dann viel mehr sozioökonomische Zusammenhänge ergründen kann. Die Fragen, die jetzt Frau Wilken genannt haben und die im Zensus ja auch zur Sprache kommen, sind ja relativ harmlose Fragen. Die gibt es ja eben auch in den Registern und deswegen gibt es ja diesen Registerabgleich. Aber was man sicher wissen sollte noch, beispielsweise ist die Kinderzahl. In Deutschland wird sehr viel über Familienpolitik gesprochen. Und die Familienpolitik ist ja dafür da, die Menschen zu unterstützen, die entweder Kinder haben oder Kinder haben wollen. Aber wir wissen relativ wenig über die Zusammenhänge, warum bestimmte Menschen oder Bevölkerungsgruppen mehr Kinder haben als andere. Fehlt es an Geld, fehlt der Partner, stresst der Job oder wohne ich im falschen Viertel oder was auch immer. Und alles das könnte man leichter untersuchen, wenn man die Kinderzahl je Frau, und da kann man ja nur die Frauen fragen, die Männer wissen das ja nicht so genau, die Kinderzahl pro je befragter Frau ermittelt. Das darf aber nicht gefragt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat das untersagt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die Frage nach Kindern im Haushalt diesmal gestellt wird, aber das hat man bei den letzten Zensen gemacht, gefragt, wie viele Kinder wohnen eigentlich im Haushalt? Und das ist eine relativ schwammige Frage, denn wir alle wissen, dass Kinder irgendwann ausziehen. Mhm. Und das sagt nichts darüber aus, wie das Vermehrungsverhalten oder das Familienverhalten dieser Menschen, die man eigentlich befragt, in Wirklichkeit ist.
Frau Wilken, wie ist es denn?
Wird der Migrationshintergrund oder die Religionszugehörigkeit, die einfach sozioökonomisch sehr wichtig und interessant wäre, das zu wissen.
Also wir fragen, ich ergänze gerade mal, wir fragen, in welchem Familienstand jemand lebt. Das heißt, wir können erkennen, ob er oder sie alleine in der Wohnung lebt oder im Zweifel noch mit jemandem zusammen und wie viele auch Personen dann im Haushalt wohnen zu dem Zeitpunkt. Ja, also sind es mehr als zwei. Und da wird eben auch in den Hinweisen gefragt, bitte geben Sie alle Kinder an als Person und dann haben Sie eben die Gesamtzahl. Es ist aber so, wie Herr Dr. Klingholz gerade sagte, eine weitere Ausdifferenzierung, wie viele Kinder, Nichten, Neffen oder was weiß ich was im Haushalt leben, in der Großfamilie, das fragen, dürfen wir nicht abfragen im Rahmen des Zensus. Da gibt es auch andere Befragungen oder Erhebungen, worüber das dann stichprobenartig läuft. Da hat das Bundesverfassungsgericht sich sehr deutlich geäußert seinerzeit.
Nun fragt Herr Wolf aus dem Harz noch weiter, sollen hier auch Menschen aufgespürt werden, die nicht in den lokalen Melderegistern verzeichnet sind?
Naja, also wir haben jetzt, dieses Aufspüren ist ein bisschen irritierend vielleicht. Also wir haben jetzt keinen detektivischen Ansatz, um irgendwelchen anderen Behörden irgendwelche Ergebnisse zu melden in der Form, dass da eine Person X aufgefunden worden ist. Aber was wir natürlich machen, und das sagt das Wort Personenerhebung ja schon, wir wollen herausfinden, welche Personen an einer Wohnadresse wohnen, um dann eben diese Fragen und Antworten später für die Politik oder die Fragen ableiten zu können aus den Daten. So. Und wenn dann da jemand ist, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ein ukrainischer Flüchtling wohnt heute bei einer Familie und kommt dann, ist in dem Haushalt heute und der Interviewer kommt zur Tür und dann sagt der Familienvater, ja, hier wohnt auch noch die Person XY, dann wird diese Person mit erhoben. Ja, das ist aber nichts Schlimmes, sondern ist ergänzt einfach nur die Erkenntnis, wie viele Personen in dem Haushalt sind. Und da gibt es auch keine Rückschlüsse auf irgendwelche Folgen oder so.
Also da steht nicht dabei, dies ist ein Flüchtling. Da steht nur weitere Personen im Haushalt. Okay.
Genau. Mhm. Ja. Mhm.
Franz-Josef Hanke aus Marburg ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe ja die Volkszählung 83 und 87 miterlebt und ich bin damals auf Kosten der Staatskasse nicht gezählt worden. Mein Anwalt Peter Hock-Scholz hat auch beide Verfassungsgerichtsurteile mit erstritten. Und mich erinnern die Beschwichtigungen an die von damals. Frau Wilken, es sind nicht dieselben Fragen, aber es gibt keine harmlosen Daten, die gibt es nicht. Und grundsätzlich, wenn man mich fragt, welche Bildung ich habe, dann ist das schon ein Punkt. Wenn man mich fragt, bin ich Hauseigentümer oder Wohnungseigentümer, da kann man sehr viel draus rückschließen. Und das Zweite, Sie haben gerade eben auch gesagt, und zu Recht, wir geben ganz viele Daten an private Konzerne ab. Und ich finde, wir müssen natürlich vor allen Dingen, bevor wir den Staat kritisieren, diese großen Firmen kritisieren. Aber ich sehe es schon so, dass der Staat diese Daten nicht braucht. Er ist ja nicht mal mehr in der Lage, die Klimadaten, die die Meteorologen ihm geben, in vernünftige Politik umzusetzen. Wie soll ich da erwarten, dass er eine Volkszählung korrekt umsetzt?
Aber Herr Hanke, bevor wir den Staat und die großen Konzerne kritisieren, müssten wir nicht viel eher uns selber kritisieren, dass wir die Daten rausrücken, zum Beispiel an die großen Konzerne?
Ja, wobei zum Teil bleibt einem leider nicht viel anderes übrig. Also so wie der Staat hier Druck macht mit irgendwelchen Strafzahlungen, so machen ja die Konzerne durch andere Wege auch Druck. Man kriegt ja bestimmte Leistungen gar nicht, wenn man nicht die Daten preisgibt. Und ich muss sagen, also ich wollte auch die Frage stellen, wie sichert Frau Wilken ab, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter in einer Erhebungsstelle gezielt nach Menschen, meinetwegen nach mir sucht, die er aus seiner Kommune kennt und über die er etwas mehr wissen will. Das war eine Frage, die wir damals gestellt haben. Und es ist nicht verhinderbar. Das kann man nicht verhindern.
Frau Wilken, wollen wir erstmal die Frage beantworten und die zu den Zahlen würde ich gerne dann an Herrn Klingholz geben und zum Vergleich mit der Volkszählung 83, 87.
Also vielleicht erstmal, Herr Hanke, danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, diese kritischen Hinweise nochmal einordnen zu dürfen und vielleicht auch ein bisschen zu beschwichtigen oder zu relativieren. Also die Erhebungsbeauftragten, um mal mit denen anzufangen, sind von den Kommunen ausgewählte Personen. Die Kommunen haben Erfahrung bei der Auswahl von Erhebungsbeauftragten. Und da wird auch nach Kriterien abgeprüft und dann ausgewählt. Das ist eine. Das nächste ist, dass diese Erhebungsbeauftragten ja nicht einfach loslaufen und an irgendwelchen Türen klingeln und da fragen, wo sie Lust haben zu fragen und glauben, irgendwas erfahren zu wollen, sondern die gehen dahin und können auch nur dahin gehen und dann im nächsten Schritt auch Antworten bekommen, wo vorher vom Statistischen Landesamt ein Brief angekommen ist und eine Person weiß, hier kommt ein Interviewer. So. Also wenn Sie keinen Brief bekommen haben und da steht jemand vor der Tür und will was wissen, müssen Sie gar nicht antworten. Wenn Sie einen Brief bekommen haben, dann lassen Sie sich den Erhebungsbeauftragtenausweis und den zugehörigen Lichtbildausweis vorhalten und dann können Sie abgleichen, ist das die Person, die auch in dem Schreiben angekündigt worden ist. Also die nächste Sicherheitsstufe. Und dann kommen Sie erst an den Punkt, dass der Erhebungsbeauftragte Ihnen sagt, was er von Ihnen will. Und das sollte sich decken mit dem Inhalt dieses Anschreibens. Und dann können Sie damit beginnen, und das müssen Sie auch nicht alleine tun, da können Sie auch Personen, denen Sie vertrauen, dazu holen, anfangen, Fragen zu beantworten. Und dann sind wir eben genau da, wo wir vor 10 Minuten schon mal waren. Was sind die Inhalte dieser Befragung? Die Fragen können Sie beantworten, sollen Sie beantworten und darüber hinaus nichts.
Also das, was Herrn Hanke Sorge macht, nämlich, dass da jemand vorbeikommt und sagt, ach, über Herrn Schmitz wollte ich immer schon mal ein paar Sachen wissen, das kann überhaupt nicht passieren.
Also, dass jemand an die Tür klopft, irgendjemand an die Tür klopft und sagt, ich möchte mal über was über jemanden wissen, das kann Ihnen immer passieren.
Nein, ich meine jetzt ein Befragter, also einer von den, von den Erhebungsbeauftragten.
Ein Interviewer wird das niemals tun.
Mhm. Herr Klingholz, jetzt zu der zweiten Frage von Herrn Hanke. Dieser Rückgriff auf die Volkszählung von 1987, da gab es ja heftige Proteste, wir erinnern uns alle.
Die gab es damals, die Proteste, und ich muss sagen, ich war damals ein etwas jüngerer Mensch, wie wir alle. Ich habe jetzt das zwar nicht aktiv verweigert, aber ich war irgendwie dagegen. Das liegt aber daran, oder das lag daran, dass mein Informationsstand damals absolut unzureichend war und dass es von staatlicher Seite auch keine wirklichen Bemühungen gegeben hat, diesen Informationsstand zu verbessern. Und wenn wir jetzt heute gucken, bei dieser Frage eben, das sind ja keine Daten, die geheim sind. Denn wie alt sie sind, weiß die Kommune über das Melderegister. Da steht das Geburtsdatum drin. Ob sie ein Wohneigentum haben, weiß die Kommune über die Grundsteuer. Und deswegen werden ja für diesen Zensus diese Register, die vorhandenen Register, genutzt. Und die Befragung ist dafür da, diese Register abzugleichen, weil man weiß, dass die zum Teil fehlerhaft sind, diese Register. Und das kann man dann durch eine Befragung abgleichen und versuchen, die Register danach zu ertüchtigen. Also es geht gar nicht um neue Informationen, sondern um Informationen, die längst bekannt sind und die meiner Meinung nach auch nicht das Persönlichkeitsrecht einschränken, wenn jemand weiß, wie alt ich ist.
Mhm. Direkt dazu, Herr Klingholz von Andreas Quast aus Hamburg, eine Mail. Er fragt, warum ist der Staat immer noch nicht in der Lage, seine Melderegister und Statistiken verlässlich kontinuierlich fortzuschreiben? Dann bräuchte man keinen Zensus.
Gute Frage. Die Datenlage in Deutschland und auch der ganze Digitalisierungsgrad der öffentlichen Verwaltung ist bekanntermaßen nicht so gut oder sagen wir mal 20. Jahrhundert. Da ist einiges zu tun. Und wenn man irgendwann hoffentlich mal die Register, auf denen ein Zensus auch beruht, so weit ertüchtigt hat, dass man sich darauf verlassen kann und dass er auch permanent so aktualisiert wird, dass er den aktuellen Stand wiedergibt, dann bräuchte man keine Volkszählung, sondern man könnte auf Knopfdruck zu jedem Zeitpunkt im ganzen Jahr abfragen, wie viele Menschen mit welchem Bildungsstand und mit welchem Wohnungseigentum irgendwo zu Hause sind. Hm.
Herr Hanke, noch mal eine Replik Ihrerseits?
Ja, also das eine, grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht die damaligen Erhebungen ja für verfassungswidrig erklärt. Insofern war unsere Kritik damals berechtigt. Mhm. Sonst hätte das Verfassungsgericht sie nicht akzeptiert. Und das Zweite, um das nochmal zu sagen, der Staat kriegt es nicht mal hin, eine vernünftige Klimapolitik zu betreiben, obwohl er ganz viele Daten hat. Wozu soll man ihm noch irgendwelche privaten Daten in den Rachen schmeißen, wenn er die genauso wenig verwürstelt, wenn er genauso wenig draus macht? Und es gibt so viele, das letzte Satz, es gibt so viele Beteiligungsformate vor Ort, wo man fragt, was wollen die Bürgerinnen und Bürger? Da bin ich mehr dafür, auf diesem Wege Politik zu planen. Mhm.
Eins unserer Beteiligungsformate ist, dass Sie uns anrufen können. Ich danke Ihnen sehr, Herr Hanke, für den Anruf aus Marburg. Eigentlich war das große Zählen schon fürs vergangene Jahr geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Jetzt werden seit Sonntag Online-Fragebögen ausgefüllt, Daten gesammelt und von rund 100.000 sogenannten Erhebungsbeauftragten werden Haustürbesuche gemacht. Denn am Sonntag startete der Zensus 2022. Frau Wilken, was kostet das Ganze?
Ja, der Zensus ist teuer, der kostet fast 1,5 Milliarden Euro. Der läuft über fast 10 Jahre mit Vorbereitungszeit, jetzt der Durchführungsphase, der Erhebung bei den Bürgern und dann auch der Auswertung und Veröffentlichung. Also es ist ein großes Thema und wir sind bemüht, den nächsten Zensus, wenn es nach uns geht, nicht so teuer werden zu lassen, nicht so viele Bürger mehr befragen zu müssen, um dann rein registerbasiert aus den Verwaltungsdatenbanken die Daten nutzen zu können.
Genau, das ist die Frage, dass man sich die man sich ja stellt, wieso müssen da Erhebungsbeauftragte durchs Land ziehen? Geht das nicht alles online? Aber geht offenbar noch nicht.
Nee, geht noch nicht. Wenn Sie sich erinnern, also wir fragen ja auch 23 Millionen Wohnungseigentümer und wir haben in Deutschland leider noch kein Gebäude- und Wohnungsregister, in denen diese Daten vorgehalten werden. Und deshalb müssen allein diese Menschen befragt werden, damit wir die Informationen bekommen können. Hm.
Gabriele Kretschmer ruft uns an aus Markkleeberg. Schönen guten Morgen, Frau Kretschmer.
Guten Morgen. Ich habe eine ganz explizite Frage. Das knüpft jetzt gerade an diese letzte Antwort von Ihrer Kollegin an. Ich bin Hauseigentümerin und habe schon von dem Zensus dieses Schreiben bekommen mit Zulassungscode und allen Dings pipapo und habe schon online diese Befragung gemacht. Und bin natürlich jetzt was erstaunt, über was Sie sich so alles unterhalten, was alles abgefragt wurde. Ist es möglicherweise so, dass Hauseigentümer anders abgefragt werden als ganz normale Mieter und sonst alle anderen Bürger? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ist der Papierfragebogen, wenn so ein Erfasser oder Frager da ins Haus kommt, anders als ein Online-Fragebogen? Mhm. Also ich wurde lediglich gefragt, wer ich bin, das ist klar. Mhm. Vor- und Nachname nochmal, obwohl ich dort nur mit diesem Zulassungscode reinkommen konnte in diese Online-Befragung. Wie groß die Wohnungen sind, wie viel Zimmer, wie die Heizung ist. Und dann hört es schon fast auf.
Mhm. War das dann alles so korrekt, Frau Wilken? Also hat Frau Kretschmer erstens den korrekten Bogen bekommen und zweitens wird sie noch einen anderen kriegen oder werden die Eigentümer separat von den anderen Menschen befragt?
Ja. Also erstmal perfekt, Frau Kretschmer, Sie haben alles richtig gemacht. Alles, was Sie aufgezählt haben, ist genau der Inhalt des Fragebogens zur Gebäude- und Wohnungszählung, den Sie da online ausgefüllt haben. Wir haben gerade eben, es gibt eine zweite Befragung, die kann jemanden treffen, indem man einen Brief bekommt oder auch nicht. Ich sagte gerade, es gibt 10% der Bevölkerung, die nochmal zusätzlich zu den Gebäude- und Wohnungseigentümern angeschrieben werden. Und da geht es um diese sogenannte Personenerhebung und Haushalteerfassung. Und da werden eben diese anderen Fragen gestellt, eben auch zum Bildungsstand, zum Arbeitsort und so weiter. Das kann sein, dass Sie so einen Brief bekommen, zusätzlich zur Gebäude- und Wohnungszählung, muss aber nicht so sein.
Also nochmal ganz klar, beim Zensus werden mehr als 10 Millionen Menschen befragt zu ihrem Alter, Bildung und Beruf und auch zu den Wohnverhältnissen plus 23 Millionen Wohnungseigentümerinnen und Eigentümer.
Genau.
Okay, gut. Und dann fragt Frau Kretschmer, sind die Fragen auf dem Papier anders als online?
Die sind absolut identisch.
Mhm. Frau Kretschmer, jetzt haben Sie geredet, während wir geredet haben. Jetzt müssen wir uns noch mal
direkt auf diese Wohnungseigentum beziehen. Und dann kann es passieren, dass ich halt nochmal in diese andere Befragung reinrutsche. Richtig?
Ja.
Genau, das kann zufälligerweise passieren. Genau.
Muss aber nicht.
Mhm. Die zweite Frage, die Sie hatten, Frau Kretschmer, da ist jetzt, glaube ich, unsere Antwort untergegangen, weil Sie sich nochmal gemeldet hatten. Die Fragen auf dem Papier sind nicht anders als online, Frau Wilken, richtig?
Die sind absolut identisch.
Mhm.
Okay.
Frau Kretschmer, für alle, die diesen Bogen noch nicht ausgefüllt haben, ihn aber ausfüllen werden oder ausfüllen müssen, war das einfach für Sie oder hätten Sie eine Anregung und könnten und würden sagen, auch Leute, das können wir ein bisschen leichter machen?
Nee, das ist total einfach. Also ich war auch etwas erstaunt, dass das so einfach ging und war natürlich jetzt ein bisschen verunsichert, was Sie so alles gesagt haben und ergänzt haben, was alles an Befragung läuft. Und was mich dann noch als zweites stutzig gemacht hat, dass es erst ab Sonntag die Online-Befragung ist. Aber da meinen Sie wahrscheinlich den vergangenen Sonntag.
Genau, ich habe auf den vergangenen Sonntag Bezug genommen.
Okay.
Genau.
Gut, bin ich jetzt voll auf zufrieden mit den Antworten.
Wir haben zu danken für diesen hilfreichen Anruf, denn bleiben wir mal eben bei den Eigentümern. Welche Auskunft, also muss ich auch die Namen meiner Mieter zum Beispiel nennen, Frau Wilken?
Ja, Sie geben die an, wer die Wohnung bewohnt.
Mhm.
Also wenn Sie jetzt ein Mehrfamilienhaus vermieten, dann geben Sie das an, ja.
Und das Ziel, Herr Klingholz, ist, mit diesen Daten zum Beispiel Wohnungsleerstand zu ermitteln?
Den Leerstand zu ermitteln. Wir haben ja in bestimmten Regionen in Deutschland einen Leerstand oder zum Teil sogar einen starken Leerstand. In anderen Regionen einen enormen Bedarf an neuen Wohnungen. Aber wir müssen ja irgendwann auch mal versuchen, den Bedarf wirklich realistisch zu ermitteln. Und wenn wir sehen, dass in vielen Städten, Potsdam, Berlin und so weiter, doch wie verrückt drauf losgebaut wird, bei einer Gesamtbevölkerung in Deutschland, die gar nicht mehr wächst, muss man sich fragen, ist das immer wirklich am Bedarf orientiert oder sind da Wohnungsbauunternehmen auch dabei, in eine große Blase hinein zu investieren. Und dafür braucht man eigentlich eine bessere Planungsgrundlage. Und das Gleiche gilt natürlich für die Energieversorgung. Es wird ja auch gefragt in der Wohnungsbefragung, wie beheizt ihr eure Wohnung?
Mhm.
Und wenn man jetzt eine vernünftige Energiepolitik oder auch gerade was im Moment wichtig ist, wo kriegen wir unser Heizöl her oder wo kriegen wir das Erdgas her? Da müsste man natürlich wissen, wo die Bedarfe sind und wo man da möglichst schnell auch etwas dran ändern kann, um im Rahmen des Energieumbaus dorthin zu kommen, dass man sich weniger abhängig von diesen fossilen Brennstoffen macht.
Mhm.
All das sind wichtige Planungsgrundlagen. Und generell muss man auch sagen, man muss ja immer eine Abwägung vom Staat her betreiben zwischen der persönlichen Belastung der Bevölkerung durch die Zählung, die groß oder klein ist, das muss jeder selber für sich machen, und auf der anderen Seite die Planungsfehler, die entstehen durch schlechte Daten. Und da ist der Zensus 2011 vielleicht ein ganz guter Ratgeber. Der hat ja beispielsweise damals ermittelt, dass wir in Deutschland 1,5 Millionen Menschen weniger sind, als wir dachten. Das sind 2% der Gesamtbevölkerung.
Mhm.
Und bestimmte Bundesländer, Saarland und Berlin, hatten die größte Fehlerquote und das waren, rein zufällig vielleicht, damals die größten Empfänger im Finanzausgleich.
Ja.
Also
wenn wir noch
über die Zahl der Einwohner kriege ich ja Geld aus dem Finanzausgleich und diese genannten Bundesländer haben schlicht und einfach über Jahre viel zu viel Geld kassiert aufgrund falscher Einwohnerzahlen.
Mussten die das zurückzahlen?
Und sowas sollte man korrigieren.
Mussten die das zurückzahlen?
Zum Teil ja.
Aha. Bleiben wir noch mal ganz kurz, Herr Klingholz, bei diesen Wohnverhältnissen. Also Ziel, Wohnungsleerstand zu ermitteln. Wie haben denn die bisherigen Zinsen dazu beigetragen, die Wohnsituation dann zu verbessern? Wenn man gesagt hat, ja, Menschenskind, es fehlen Wohnungen. Sind denn daraufhin welche gebaut worden? Das wäre ja die Folge dessen, dass man diese Daten erhoben hat.
Also bislang gibt es ja praktisch keinen guten Kenntnisstand zu dem regionalen Wohnungsbestand, weil man das in den letzten Zensen meines Wissens gar nicht gefragt hat.
Ach so, Frau Wilken, wissen Sie das?
Ja, also vielleicht noch mal, wenn wir mal ganz weit zurückgehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja auch schon so Volksbefragungen gemacht. Und da hat man dann daraus abgeleitet festgestellt, wir brauchen im Prinzip pro Jahr 500.000 neue Wohnungen. Ja? So, das ist dann jahrelang passiert, insbesondere in den 50er, Anfang der 60er Jahre. Da rührt der ganze soziale Wohnungsbau ja auch im Wesentlichen her. Und dann ist dieser Wohnungsneubau pro Jahr deutlich abgesunken, weil auch die Bedarfe dann zwischenzeitlich nicht mehr so groß waren. Und wenn Sie sich jetzt erinnern, wir haben ja jetzt auch wieder die Aussagen, die Regierung zielt auf einen Wohnungsneubau von bis zu 400.000 Wohnungen pro Jahr. Das basiert auf Datenlagen, unter anderem auch aus dem Zensus 2011 und den Fortschreibungen danach. Und jetzt geht es eben darum, diese Daten zu aktualisieren, damit man dann wieder den klaren Bedarf hat. Sie kennen aus den Metropolregionen die Diskussion, hier ist so wenig günstiger Wohnraum und der Preis, also Angebot und Nachfrage sind da ja entscheidend. Da stellt sich eben die Frage, wie viel Wohnraum brauchen wir, können wir uns leisten, um dann eben auch zum Beispiel die Mietpreisentwicklung zu verändern. Und auch dazu gibt dieser Zensus die Basisinformationen, wir geben ja dann auch Informationen raus zur Mietpreisentwicklung.
Was mich noch interessieren würde, also man hat möglicherweise ermittelt, in diesem Haus steht eine Wohnung leer. Kann der Eigentümer gezwungen werden zu vermieten? Kann man sagen, nee Freunde, das geht aber nicht, dass ihr hier eine 100 Quadratmeter Wohnung leer stehen habt seit 10 Jahren, weil ihr darauf hofft, dass da eine Pflegekraft reinkommt oder weil ihr uns hier irgendeinen erzählt?
Also wenn Sie mich als Statistikerin fragen, sage ich Ihnen, ich bin das Eigentumsrecht ist ja im Grundgesetz verankert. Also erstmal kann mich keiner zwingen, mein Eigentum zu vermieten. Ja? Also meine Handlungsmöglichkeit wird da nicht eingeschränkt. Das ist eher eine Indizgröße, um zu sagen, haben wir denn noch potenziell Wohnraum, der vermietbar ist in einer Kommune X zum Beispiel? Oder aber muss die öffentliche Hand von sich aus Wohnraum zusätzlich schaffen, weil ohnehin die Leerstände nicht mehr hinreichend groß sind und vermuten lassen, dass Personen dort zuziehen können?
Zwei Fragen aus Wakendorf per Mail. Warum muss ein statistisches Bundesamt ein ausländisches Unternehmen wie Cloudflare USA in seine IT-Struktur einbinden, wenn es genügend zertifizierte deutsche Anbieter gibt?
Ja, gute Frage. Also das eine ist, der Anbieter Cloudflare ist auf die Zensus-Website aufgeschaltet. Das ist der öffentliche Bereich der Webseite. Und das Ganze dient der Abwehr von sogenannten Überlastungsangriffen von Hackern. Also Beispiel, man nennt das DDoS-Angriffe. Wir haben diese Angriffe erlebt in den letzten Monaten in unterschiedlicher Konstellation und wir schützen unseren öffentlichen Bereich der Website dagegen. Der private Bereich, wo also jeder Bürger seine personenbezogenen Daten eingibt, dort ist Cloudflare nicht im Einsatz. Ja, also ganz deutlich, das läuft in deutschen Rechenzentren. Da sind nur deutsche Unternehmen tätig und die sind, wie gesagt, auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie alle in der Form begutachtet worden und bewertet worden und für gut gehalten worden. Und da ist kein US-Unternehmen integriert. Der Hörer spielt darauf an, dass bei US-Unternehmen es eine US-rechtliche Regelung gibt, dass dort Daten der US-Regierung vorzulegen sind bei Bedarf. Mhm. Und das ist eben die Sorge, die der ein oder andere dann haben kann. Da kann ich aber ganz klar sagen, für die personenbezogenen Daten im Zensus spielt das keine Rolle.
Wie viele Menschen leben in Deutschland? Gibt es genug Wohnungen, Schulen, Kita-Plätze? Um das herauszufinden, hat jetzt nach 11 Jahren wieder eine Volkszählung begonnen, die Daten für eine gute Planung liefern soll. Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Katja Wilken, der Projektleiterin für den Zensus 2022, mit dem Bevölkerungswissenschaftler Rainer Klingholz und mit Ihnen, zum Beispiel Christoph Dormann. Er ruft uns an aus München und hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Herr Dormann.
Guten Morgen. Ich habe zwei wichtige Bedenken. Erstens, ich bin ungeimpft und ich habe schon überhaupt nicht nachvollziehen können und fand es vollkommen unverantwortlich, dass die Maskenpflicht bei einer nach wie vor laufenden Pandemie, bei der nach wie vor jeden Tag bis zu 300 Leuten sogar versterben. Übrigens auch an der Omikron-Variante können Leute versterben. Und da soll ich dann für eine Volkszählung, für ein viertelstündiges Gespräch die Tür öffnen, einem Interviewer, dessen Impf- und Infektionsstatus mir völlig unbekannt ist. Das kann ich nicht nachvollziehen und ich glaube auch nicht, dass das rechtens ist, weil nämlich niemand einem unnötigen Risiko für Leib und Leben, dazu darf niemand gezwungen oder verpflichtet werden. Das gibt's nicht, sowas, so eine Verpflichtung. Mhm. Und das zweite Bedenken ist, dass solche Gespräche ja eventuell auch von Nachbarn oder Passanten, die können die mitbekommen. Und wenn jemand zum Beispiel in einem Nachbarschaftsstreit ist, die sind ziemlich häufig in Deutschland, dann können solche Infos eventuell sogar irgendwie missbraucht werden, indem zum Beispiel der Nachbar dann den Arbeitsplatz oder den Arbeitgeber oder so aufsucht. Also ich hatte mal einen ziemlich heftigen Nachbarschaftsstreit und ich hätte niemals irgendwelche Infos preisgegeben, wo ich arbeite, wo ich studiere und so weiter. Da fährt er da eventuell hin und macht mich schlecht oder sonst was. Also solche Bedenken sind wirklich meiner Ansicht nach ziemlich heftig. Und dann habe ich auch mitbekommen von einem Nachbarn, wo so ein Interviewer war, der hat anscheinend bei dem dann Sturm geklingelt und ist einfach in den Garten reinspaziert von denen. Und das finde ich, das ist eine solche Unhöflichkeit. Also schon das zeigt mir, das ist dermaßen bürgerfeindlich und dann kostet es auch noch über 1 Milliarde. Also ich frage mich wirklich, in was für einem Staat leben wir hier eigentlich? Wo sind wir hier?
Herr Dormann, viele Aspekte dabei. Vielen Dank dafür. Es ist ja auch ein interessanter Aspekt, Frau Wilken, dass Herr Dormann jetzt nochmal Corona mit reinbringt. Also sind zum Beispiel die Befragungen, die Erhebungsbeauftragten, tragen die eine Maske?
Also erstmal muss man sagen, ja, das sind berechtigte Fragen rund um Corona. Diese Sorgen haben wir uns genau so gemacht, diese Fragen haben wir uns genau so gestellt. Und deshalb haben wir alle gemeinsam und initiiert von den Bundesländern und der Bundesregierung den Zensus schon um 1 Jahr verschoben, weil wir im letzten Jahr in einer Hochphase der Corona-Pandemie waren. So, wir orientieren uns auch mit dem Zensus wie alle anderen an den Impfschutzregeln, an den Corona-Schutzregeln, die jeder kennt, die Erleichterung oder auch die Verschärfung, die aktuell im Bundesland über die Bundesregierung zentral oder aber auch in den Kommunen bis hin zum Einzelhandel vorhanden sind, ja. Und genau das ist die Grundlage auch für die Erhebungsbeauftragten. Und wir empfehlen das Tragen der Maske. Und wir sagen allen, haltet den Mindestabstand ein. Ich sagte bereits, man muss die Leute nicht in die Wohnung lassen, man muss sie nicht zu nah an sich ranlassen. Mhm. Und sie sollten immer, alle Hörer, immer diese Corona-Schutzregeln berücksichtigen, die sie auch im normalen Tagesalltag anwenden sozusagen.
Nun ist ja der Aspekt von Herrn Dormann, also ich lasse den natürlich gar nicht erst in meine Wohnung rein. Er möchte ja auch also grundsätzlich nicht mit irgendeinem Erhebungsbeauftragten sprechen. So, nun steht er vor der Tür Und Herr Dohrmann hat die Sorge, dass in diesem, Sie haben gesagt, Herr Dohrmann, 15 Minuten, ich glaube, das dauert aber keine 15 Minuten, dass in diesem Gespräch eben auch der Nachbar darüber informiert werden könnte, was Herr Dohrmann da so erzählt. Vielleicht stellen wir das bitte nochmal klar, Frau Wilken. Wie lange dauern die Gespräche und was ist der Inhalt dieser Gespräche? Ist das für den Nachbarn überhaupt interessant?
Naja, also erstmal muss man sagen, keiner muss seinem Nachbarn seine personenbezogenen Daten offenbaren. Neben dem Namen, der in der Regel auf dem Klingelschild steht, muss der Nachbar nichts wissen über den anderen. Das ist mal die erste Aussage. Die zweite ist, ich sagte, man muss jemanden nicht in die Wohnung lassen. Man kann das im Freien machen, zum Beispiel an der Haustür. Man kann aber mit demjenigen auch ganz woanders hingehen. Man kann sich auch mit jemandem woanders treffen, auf der Straße, im Park oder sonst wo. Ja? Also da, wo man glaubt, in einer geschützten Gesprächsatmosphäre zu sein. Man muss immer abwägen, ob einem das der Aufwand wert ist. Die andere Alternative ist, den Online-Fragebogen dann in der Folge zu beantworten, wo man ja überhaupt mit niemandem reden muss. Mhm. Ja? Und man kann auch, wenn man dann nochmal Probleme hat, beim Auskunftsdienst anrufen und sich nochmal beraten lassen.
Wenn ich sage, okay, das geht in Ordnung, dass er bei mir an der Tür steht, wie lange dauert das Gespräch im Schnitt?
Also ich sagte ja, wenn das alleine ausfüllen dauert etwa 8 Minuten. Ja. Mhm. So, wenn man jetzt ein bisschen sich unterhält und nochmal oder vielleicht auch die Sprache nicht gut versteht, dann dauert es vielleicht 10 Minuten oder 12 oder 15 Minuten, aber darüber hinaus wird es nicht gehen.
Mhm. Letzte Frage, was war, Herr Dohrmann, was war Ihre letzte Frage?
Man kann sich auch im Freien und trotz Maske mit diesem Virus infizieren, ja. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich will dieses Risiko nicht eingehen, dann bezweifle ich, dass es überhaupt eine rechtliche Grundlage gibt, dass jemand verpflichtet oder gezwungen werden kann, so einem Interview die Tür zu öffnen. Wenn jemand sagt, nein, ich gehe das Risiko nicht ein, dann gibt es da keine rechtliche Grundlage, ihn zu zwingen.
Wichtiger Punkt, Herr Klingholz, das kennen Sie ja noch aus den vergangenen Zensen. Vielleicht erinnern Sie da noch mal daran, welche rechtlichen Grundlagen es geben muss, ohne die es den Zensus nicht gäbe.
Ja, die rechtlichen Grundlagen hat ja Frau Wilkens am Anfang schon beschrieben. Es gibt die Auskunftspflicht und wenn dieser Pflicht nicht nachgekommen wird, dann droht eben das Bußgeld. Punkt.
Jetzt weiß ich auch wieder, welchen Aspekt ich von Herrn Dohrmann noch wichtig fand. Da spaziert angeblich, so scheint es geschehen zu sein, ein Erhebungsbeauftragter, klingelt erst Sturm und dann spaziert er, nachdem ihm keiner die Tür aufmacht, in den Garten. Das geht natürlich nicht, Frau Wilken.
Das ist richtig. Also es darf an der Haustür geklingelt werden, es darf am Gartenzaun gerufen werden, aber es darf nicht das Eigentum betreten werden gegen den Willen des Eigentümers oder des Bewohners.
Herr Dohrmann, wir danken Ihnen sehr auch für Ihre Bedenken, die Sie uns aus München mitgeteilt haben. Und weitere Kritik oder weitere Bedenken kommen per Mail. Und zwar schreibt eine Hörerin, leider ist die Zensus-Hotline praktisch nicht erreichbar und Online-Anfragen werden auch nicht beantwortet. Wie sieht das aus mit der Hotline? Ist die überlastet, Frau Wilken? Welche Erfahrungen haben Sie da seit einer Woche gemacht?
Ja, es gibt ja einmal die zentrale Hotline des Statistischen Bundesamtes. Die habe ich sehr genau im Blick, die ist nicht überlastet. Es gibt aber auch Hotlines in den jeweiligen Bundesländern, bei den Statistischen Landesämtern. Und wenn dort ein Problem auftritt, dann mag man doch bitte auf sein Anschreiben schauen. Da sind verschiedene Rufnummern drauf und mag bitte diese Rufnummern nutzen.
Mhm. Stefanie Springmann ruft uns an aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Springmann.
Moin.
Moin.
Also viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Und ich war auserwählt, die ganzen letzten Jahre beim Mikrozensus Auskunft zu geben.
Entschuldigung, dass ich lache, aber das... Und manche trifft es wirklich häufiger.
Und da frage ich mich, wozu ist der Mikrozensus gut, wo ich ja diese ganzen Informationen schon gegeben habe, wenn jetzt doch wieder eine große Volkszählung ist?
Herr Klingholz, können Sie Frau Springmann erklären, warum sie als Auserwählte ständig den Mikrozensus die Fragen ertragen muss und es jetzt doch eine große Volkszählung gibt?
Nein, also ich kann Ihnen nicht beantworten, warum Frau Springmann ein Abo auf den Mikrozensus hat, aber der Mikrozensus hat einen anderen Sinn und Zweck. Da geht es nicht darum, die gesamte Bevölkerung zu erfassen oder zu zählen, sondern beim Mikrozensus wird 1% der Bevölkerung regelmäßig, und zwar normalerweise nicht das gleiche 1%, sondern eigentlich immer andere.
Jedes Jahr wieder oder alle zwei, ich weiß gar nicht.
Jedes genau. Jahr wieder oder das ist fließend mittlerweile. Werden Fragen gestellt, die deutlich über das hinausgehen, was in dem Zensus jetzt befragt wird. Und das sind die interessanteren Fragen, also für die Sozialwissenschaft interessanteren Fragen, weil sich daraus Zusammenhänge ermitteln lassen. Beispielsweise, wie hängen eigentlich Kinderzahlen mit dem Einkommen der Menschen zusammen oder mit dem Bildungsstand? Wie hängt Bildung und Migrationshintergrund, wie hängt Arbeitslosigkeit und Migrationshintergrund zusammen? Und das sind Daten, die man braucht, um im Falle von Defiziten, beispielsweise bei der Integration von Migrationsbevölkerung, dort zu helfen. Zu sagen, wir müssen dort bestimmte Dinge verbessern, wir müssen uns mehr um die Kinder der Migranten kümmern und so weiter und so fort. Der Nachteil von dem Mikrozensus ist, dass der, weil es eben nur eine einprozentige Stichprobenerhebung ist, dass der lediglich Daten auf Bundeslandebene liefert und nicht auf regionaler, also auf kleiner kommunaler Ebene. Und das ist aber wichtig, die Kommunen brauchen die Informationen, die sie dann hoffentlich über den Zensus bekommen, um zu wissen, wie viele Schulen müssen wir künftig vorhalten, müssen wir die Altersversorgung anders organisieren oder ganz andere Fragen, wie müssen wir unsere Trink- oder unsere Abwasserversorgung organisieren. Das hängt ja sehr stark von der Einwohnerzahl und von dem Nutzungsverhalten der Einwohner ab, wie die Trink- und Abwasserversorgung organisiert ist. Also das sind unterschiedliche Aufgaben von Zensus und Mikrozensus.
Hat Frau Sprengmann die Chance, in Hamburg zu sagen, könnt ihr mal eine andere auswählen?
Also kann man sich irgendwie... Ich hab's gemacht und da hat der nette Mensch gesagt, ich habe meine Zeit abgedient. Also mehr als viermal wird man nicht befragt.
Ach so, jetzt sind Sie erlöst. Vielen Dank, Frau Springmann. Ist Ihre Frage damit beantwortet,
ja,
vor allen Dingen?
Ja, also ich habe einfach gedacht, das ist doch doppelt gemoppelt.
Ja, ja. Hätte ich auch gedacht. Danke, dass Sie angerufen haben, dass wir das klären konnten. Und nochmal Nachfrage, Herr Klingholz. Die letzte Befragung liegt ja jetzt, also die letzte große Volkszählung liegt für 11 Jahre zurück. Wie ist die dem Land zugute gekommen? Also welche Erkenntnisse hat die so unterm Strich gebracht, die man auch sehen kann?
Ja, es werden ja die Wahlkreise zum Beispiel zugeschnitten aufgrund der Bevölkerungszahl. Die Besetzung des Bundesrates und auch des Bundestages hängt von der jeweiligen Bevölkerungszahl der einzelnen Regionen und Wahlkreise ab. Mhm. Und dafür muss man wissen, wie viele Menschen dort tatsächlich leben. Und was wir eben hatten, diese Übereinschätzung der Bevölkerung, die durch den Zensus, den letzten Zensus 11, korrigiert wurde, das waren 1,5 Millionen Menschen weniger, von denen wir eigentlich anhand der Register ausgegangen sind, das sind 2% der Bevölkerung. In dem Bundesland Berlin waren es 5%, also 180.000 Einwohner weniger als eigentlich angegeben. Und das führte damals dazu, dass Berlin als größter Empfänger damals des Finanzausgleiches doch über viele Jahre einige Milliarden kassiert hat, zu Lasten der anderen Bundesländer, nur weil sie schlechte Register hatten. Und jetzt fragt man sich, warum haben ausgerechnet die größten Empfänger im Finanzausgleich so schlechte Register? Und dann könnte man vermuten, dass die Bereitschaft, diese Register zu korrigieren, wenn damit Geld verloren geht, nicht sehr ausgeprägt ist. Und insofern war der Druck, der durch den Zensus oder durch das Zensusergebnis dann entstanden ist, sicher ganz sinnvoll. Erstens, um Rückforderungen an Berlin zu stellen und zweitens, um Berlin aufzufordern, doch ihre eigene Datenbasis etwas zu verbessern, zu ertüchtigen.
Mhm. Günther Weber ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen. Ich habe mich etwas gewundert über die Aussage, dass das Ziel dieser Aktion des Zensus Fehler abzugleichen und zu korrigieren ist, wenn es gleichzeitig heißt, dass 10% ja nur befragt werden. Heißt das dann, dass 90% der Informationen, um die es eigentlich geht, verkehrt sind, dass die falsch sind und falsch bleiben, weil ja eben nur 10% befragt werden? Das ist das eine. Und das zweite, bei der Haus- und Wohnungseigentümerbefragung, da ist es ja so, dass da vorhin die Aussage kam, es gebe keine Kenntnis über die Haus- und Wohnungseigentümer. Wie sind denn dann die Adressen und die Namen derjenigen, die jetzt befragt werden, festgestellt worden?
Frau Wilken.
Ja, danke, Herr Weber. Das sind spannende Fragen. Also sehr gut. Also es ist richtig, die Stichprobe bei der Personenerhebung dreht sich nur um diese 10% roundabout, weil wir alle Melderegisterdaten vorliegen haben. Also wir wissen per se grundsätzlich aus allen Melderegistern die personenbezogenen Daten und auch die Wohnadresse. Wie Herr Dr. Klingholz gerade schon ausgeführt hat, gab es dort aber erhebliche Fehlerzahlen im Zensus 2011. Das sind nicht einfach nur Eingabefehler oder Fehler oder Nachlässigkeiten der Kommunen, sondern das kann auch durch Wohnungswechsel entstehen und nicht ganz aktuelle Daten, weil die Wohnungswechsler ja erst nach einigen Wochen wirklich sich neu melden müssen. So, und diese Daten müssen wir korrigieren, statistisch. Das heißt, wir nehmen 10% der Wohnbevölkerung, befragen die jetzt und mit diesen Ergebnissen, mit diesen Fehlerquoten, die wir da haben, rechnen wir auf den gesamten Bevölkerungsbestand hoch und können dann korrekte Daten an die Politik und an die Regierung liefern. Das heißt, wir korrigieren mit 10% den gesamten Datenbestand. Deshalb diese Auswahl. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, die Gebäude- und Wohnungszählung. Ja, wir haben die Wohnanschriften aus den Melderegistern. Wir haben auch Ihre personenbezogenen Daten aus den Melderegistern. Aber wir wissen eben das, was in der Gebäude- und Wohnungszählung abgefragt wird, im Detail nicht, nämlich welche Heizungsart in der konkreten Wohnung vorhanden ist, wie geheizt wird, wie viele Leerstände dort sind. Wir wissen dann ja nur einen Namen und eine Adresse, aber nicht, ob die Wohnung auch tatsächlich bewohnt wird von Ihnen. Und das deshalb diese unterschiedlichen Befragungsarten, um dann am Ende die Ergebnisse auch vorhanden zu haben. Genau.
Herr Weber, Frage beantwortet?
Ja, zum Teil, danke. Letztes noch zu dem Haus und Haus- und Wohnungseigentümern, weil es da auch hieß, da gibt es kein Register. Wie werden dann die Daten, die jetzt erhoben werden, ausgewertet? Doch hoffentlich nicht einfach nur manuell.
Nein,
das darf ja nur ausschließlich online die Informationen gegeben werden.
Genau, diese online erhobenen Daten gehen bei uns in ein Fachverfahren und werden dort hinter der Statistikmauer ausgewertet. Die personenbezogenen Merkmale werden abgespalten sozusagen und dann haben wir am Ende aggregierte, anonymisierte Strukturdaten. Warum wir kein Gebäude- und Wohnungsregister haben, die Frage kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ich wünsche mir das sehr. Das würde viele Befragungen erleichtern. Auch die Finanzbehörden haben hohes Interesse daran, weil sie dann ihre Vollerhebungen nicht mehr machen müssen. Aber leider sind wir noch nicht da.
Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss dieser Runde, Frau Wilken und Herr Weber. Soweit ich weiß, werden doch aktuell von Wohnungsbesitzern nicht nur die Zensusdaten erhoben, sondern die Steuerbehörden erheben doch auch Daten für die Reform der Grundsteuer. Das eine hat aber mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, oder, Frau Wilken?
Ja, das ist leider so. Und Herr Dr. Klingholz hat es angesprochen. Wir sind in der Digitalisierung in Deutschland noch nicht so weit, wie wir uns das wünschen. Hätten wir ein zentrales Gebäude- und Wohnungsregister in Deutschland, dann könnten sich sowohl die Finanzbehörden wie auch wir vom Zensus aus dort diese Registerdaten abziehen sozusagen für unsere Zwecke. Aber in diesem Fall ist es so, dass der Gesetzgeber festgelegt hat, dass für die unterschiedlichen Nutzungszwecke unterschiedliche Erhebungen durchzuführen sind. Und die treffen leider zeitlich jetzt auch noch zusammen.
Herr Weber, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf zum Thema Zensus 2022. Was will der Staat wissen und warum? 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Zum Zensus 2022 und unserer Frage, was will der Staat wissen und warum, erreichen uns viele Mails bei Deutschlandfunk Kultur. Unsere Gäste Rainer Klingholz, Bevölkerungswissenschaftler, und die Projektleiterin für den Zensus, Katja Wilken, können die beantworten. Frau Wilken, das ist aber, glaube ich, jetzt eine ziemliche Runde für Sie. Frage von Alois Mannhardt aus München. Bei Teilvermietung eines Hauses, 5 der 7 Zimmer sind an eine WG vermietet. Welche Zimmerzahl oder Wohnfläche ist anzugeben?
Sie werden ja als Wohnungseigentümer gefragt und deshalb geben Sie erst einmal bei der Wohnungsbeschreibung oder bei der Hausbeschreibung alle Zimmer an und geben dann exakt an, welche Zimmer vermietet sind, beziehungsweise wie viele Bewohner in diesen Zimmern wohnen.
Mhm. Andreas Leut, also was muss er, er sagt 7 Zimmer und Quadratmeter 45 oder was auch immer.
Genau, er sagt erstmal 7 Zimmer und dann wird nach der Quadratmeterzahl gesamt gefragt. Dann sagt er 140 Quadratmeter und dann kommen die Bewohner und dann gibt er die Bewohner an in den weiteren Abfragen.
Andreas Leutloff aus Wittenberg schreibt, wie kann ein Blinder oder sehr schlecht Sehender trotz Briefs, den er bekommen hat, sicher feststellen, dass an der Tür die richtige Person ist, weil er nicht so ohne weiteres den Personalausweis oder das Dokument abgleichen kann, weil er eben nicht gut sieht.
Ja, also verschiedene Möglichkeiten. Ich würde empfehlen, und das haben wir ja auch freigestellt, eine Person dazuzunehmen, die da helfen kann, wenn die Person schon vor der Tür steht. Wenn man gar nicht erst öffnen will, müssen sie nicht öffnen. Das ist das Zweite. Und wenn dann weiterhin Unsicherheit bleiben, melden Sie sich nochmal bei uns in der Hotline oder im Auskunftsdienst. Also Sie müssen nicht öffnen, solange Sie unsicher sind bezüglich der Identität der Person.
Daniel Rellstab aus Schwäbisch Gmünd. Werden im Zensus auch die unterschiedlichen Sprachen der Menschen erhoben? Als Schweizer, der in Deutschland lebt und sich mit Mehrsprachigkeit beschäftigt, bin ich immer wieder etwas erstaunt, wie mühsam es ist, Informationen zu Sprachen in Deutschland zu kriegen. In der Schweiz werden diese regelmäßig vom Bundesamt für Statistik erhoben.
Ja, im Zensus ist es nicht so, dass wir inhaltlich etwas zu den Sprachen erheben. Ich kann Ihnen aber sagen, dass der Fragebogen zur Personenerhebung alleine in 15 Sprachen vorrätig ist, weil wir ja auch unterschiedlichste Nationalitäten oder auch Personen mit Fremdsprache oder nicht-Native Speaker im deutschen Sinne bei uns erreichen. Also wir erkennen schon, wie viele Personen wir mit anderer Sprache hier ansprechen müssen über den Fragebogen, aber das ist kein Erhebungsmerkmal. Hm. Das, was wir erheben, ist die Staatsangehörigkeit und wie lange jemand in Deutschland lebt.
Herr Klingholz, da wir jetzt schon über die Grenze gegangen sind in die Schweiz, lassen Sie uns weiter über die Grenze gehen. Sie haben im Zusammenhang mit dem Zensus gesagt, schlechte Daten kommen die Bürger teuer zu stehen und schauen mit ein bisschen Neid auf die Niederlande. In den Niederlanden sind nämlich alle Register schon automatisch vernetzt. Es ist ja wirklich die Frage, warum diese Wahnsinns 1,5 Milliarden Euro, warum sind wir nicht schon viel weiter? Was können wir von den Holländern lernen?
Das gilt nicht nur für Holland, das gilt für skandinavische Länder, auch für Estland. Und was machen die anders? In diesen Ländern gibt es eine Personen-ID, also eine Identifikationsnummer, die nur die jeweilige Person kennt. Und überall, wo diese Person mit dem Staat in Verbindung tritt, beim Einwohnermeldeamt, beim Finanzamt, bei der Rente, bei der Arbeitslosigkeit, bei der Anmeldung von Auto, kommt diese Nummer zum Tragen, sodass automatisch immer alle Daten abgeglichen werden können. Und das würde man ja bei einer modernen digitalen Verwaltung auch erwarten. Und damit hat man einen guten Überblick, ohne dass da individuelle Daten preisgegeben werden, einen guten Überblick von Staatsseite, was Einkommen anbelangt, was Arbeitslosigkeit anbelangt und alle diese Fragen, die wir im Zensus eigentlich wissen wollen, hat man dann über diese Zentralisierung der Register in einem System drin.
Und das heißt, die haben zu jedem Zeitpunkt
wie gesagt, das sind keine unfreien, keine undemokratischen Staaten, die Skandinavier oder die Holländer oder die Estländer.
Und die haben zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über die Lage?
Ja, die haben praktisch einen permanenten Zensus, wenn sie es wollen.
Ja. Jens Hofmeister schreibt, ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass die Gemeindeverwaltungen in Deutschland mit den Adressen der Bürger handeln dürfen. Ich musste in meiner Gemeinde Schwanewede deshalb extra bei der Meldestelle eine Auskunftssperre einlegen. Die Gemeinden können also mit den Daten ihrer Bürger Einnahmen erzielen, es sei denn, sie haben durch Einspruch veranlasst, dies zu unterlassen. Wer möchte? Frau Wilken?
Ja, das ist eigentlich kein Thema der Statistik. Insofern bin ich da jetzt auch nur kundiger Bürger. Aber es ist wohl so, dass im Verwaltungshandeln tatsächlich Auskunftssperren beantragt werden müssen, um das vermeiden zu können.
Mhm. Also klarer Hinweis für alle, die das nicht wollen. Man muss eine Auskunftssperre beantragen.
Ja.
Tom Nowak ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Herr Nowak. Was möchten Sie uns erzählen?
Ja, ich habe jetzt zwischendurch mal reingehört bei Ihnen. Mir ist das Thema sehr gut bekannt. Ich wollte jetzt doch noch mal so das eine oder andere Missverständnis vielleicht aufklären. Frau Wilken hatte vorhin gesagt, man könnte beispielsweise die Erhebung auch sagen wir, außerhalb der Wohnung oder so machen. Davon möchte ich also dringend abraten. Ich bin selber Erhebungsbeauftragter, mache das Ganze zum zweiten Mal.
Ah.
Hier in Hamburg und Schleswig-Holstein habe im Zensus 2011 fast 3600 Erhebungen durchgeführt. Und wir haben diesmal auch die Pflicht, natürlich als Erhebungsbeauftragter, die Person, die wir befragen, deren Daten zu schützen. Das heißt, ich kann nur dringend davon abraten, dass die Bürger ein Interview zum Beispiel im Treppenhaus durchführen. Frau Steinhauer, ich will Ihnen das deshalb sagen, weil mir mehrfache Erfahrung bekannt ist, von damals und wie auch von jetzt, dass man, sag ich mal, eigene Daten, ich denke jetzt nur mal so neuerdings an das Geschlecht im Personalausweis, das möchte keiner, sag ich mal, dass man dann im Treppenhaus, dass das der Nachbar mitbekommt. Oder
das war so. Genau das, was eben der Hörer aus München gesagt hat, genau. Ja, der hat darauf hingewiesen.
So, aber wissen Sie, ich Ihnen hier in der Radiosendung hätte ich keine Probleme, sag ich mal, alle Fragen des Fragebogens, der Haushaltsbefragung, Ihnen jetzt hier in der Öffentlichkeit zu sagen.
Mhm.
Diese Fragen sind relativ lapidar, aber sag ich mal, über meine Schulbildung, über dieses eine oder andere oder vielleicht eine doppelte Staatsangehörigkeit oder sowas, das traue ich doch nicht meinen Nachbarn an, weil die einfach Rückschlüsse darauf ziehen können.
Ja, aber ist das denn dann, Herr Nowak, ein Plädoyer dafür, die Leute reinzulassen?
Ja, selbstverständlich. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, also natürlich mit Ausnahmen. Ich werde es, ja, natürlich mit Ausnahmen, klar. Also,
ja, aber woher weiß ich denn, ob Sie jetzt die Ausnahme sind, die ich besser mal nicht reinlasse?
Naja, also erstmal hat jeder Erhebungsbeauftragte einen deutlichen Ausweis dabei. Ich trage selbstverständlich, jeder ist auch dazu verpflichtet, seinen Bundespersonalausweis dabei zu haben. Sag ich mal, die Karte, den Ausweis, den Erhebungsausweis, da ist eine fälschungssichere Marke drauf. Das beides zusammen zu, sag ich mal, das gibt schon eine gewisse Seriosität. Aber
dann lassen Sie ganz kurz, weil Sie ja gesagt haben, Sie machen das jetzt zum zweiten Mal. Wie waren denn Ihre oder wie sind Ihre Erfahrungen gewesen 2011? Ja, also wie bereitwillig 2011, haben die Leute Sie reingelassen?
Ja, also es gab, sage ich ganz ehrlich, vielleicht 0,23% der Leute, die mich nicht reingelassen haben. Mhm. Aber die meisten, die haben gesagt, kommen Sie rein, wir wissen, worum es geht. Oder aber, die haben auch gesagt, bitte erklären Sie uns das nochmal näher.
Mhm.
Also ich will Ihnen mal ein ganz klassisches Beispiel sagen, was relativ häufig in Ballungsgebieten vorgekommen ist, mir selber persönlich. Und darum sind auch diese Unterschiede unter anderem mit der Einwohnerzahlen zu erklären. Also eine Familie mit 2, 3, 4 Kindern wohnt am Stadtrand von Berlin oder von Hamburg. So, und dann ist es so, dass die zum Beispiel sagen, wenn wir unsere Kinder in der eigenen Gemeinde, im eigenen Kreis irgendwo in die Schule, dann müssen wir weit fahren. Die Schule des von Hamburg oder von Berlin ist viel näher. Wir melden uns unsere Kinder, unsere 3 Kinder in Berlin an. Dann können die dort umsonst mit zur Schule gehen oder in Hamburg.
Mhm.
Das habe ich also mehrfach gehabt. Und diese Leute waren natürlich zu tiefst verunsichert darüber, dass das jetzt durch diese, durch den Zensus herauskommt. Und da ich, da wir sehr gut geschult waren beim letzten Mal, diesmal will ich das nicht so sehr, will ich mich nicht so sehr da außen denken, aber sehr gut geschult waren, konnten wir den Leuten ganz definitiv zum Beispiel sagen, das kann nicht passieren. Die Stammdaten, die Personaldaten werden sofort nach dem Erfassen von den, von dem eigentlichen Fragebogen abgetrennt.
Also es ist eben keine Schnüffelei.
Das ist absolut keine Schnüffelei, Frau Steinhauer. Das können Sie, das sind, ich könnte die Fragen hier quasi vorlesen, aber das ist überhaupt keine Schnüffelei, partout nicht. Und was der Hörer vorhin gesagt hat, hier mit den Masken, selbstverständlich sind wir alle darauf, also soweit ich das weiß, haben alle 2400, ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt, 2400 Erhebungsbeauftragte sind im Moment in Hamburg jetzt registriert. Die haben alle irgendwelche Schutzmaßnahmen dabei. Sobald ein Bürger sagt, pass hier auf, Corona ist für uns ein Thema, dann haben die eine Maske in der Regel dabei. Also das ist ganz niedrigschwellig alles angelegt. Und ich kann es Ihnen nochmal sagen, Frau Steinhauer, ich würde Ihnen jetzt bis auf mein Geburtsdatum alle Daten, die dort abgefragt werden, hier übers Radio auch mitteilen. Das ist nichts Dolles.
Und gerade das wollte ich doch wissen, Herr Nowak, Ihr Geburtsdatum. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie von Ihren Erfahrungen erzählt haben. Das war, glaube ich, auch nochmal wichtig, auch nochmal, dass Sie darauf hingewiesen haben, wie Sie sich ausweisen als Erhebungsbeauftragter und dass man sich das wirklich sehr gut angucken kann. Allerletzte Frage, der Hörer aus München hatte ja eben auch noch von Ihrem Kollegen erzählt, der da einfach in den Garten reinspaziert ist, weil ihm niemand aufgemacht hat. Das sind hoffentlich Ausnahmen und hoffentlich werden Sie also, auch bei sowas geschult.
Also auch ich bin, beim letzten Zensus bin ich mal über eine Gartenpforte gesprungen und dann hat der Nachbar gegenüber gesagt, was machen Sie da oder so. Da gibt es rechtliche Voraussetzungen. Wir dürfen unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Grundstück betreten, wenn der Klingelknopf zum Beispiel direkt an der Haustür, beim Einzelhaus an der Haustür ist, dann sind wir verpflichtet, dieses Namensschild einmal abzuschreiben, um dem eine anständige, also eine amtliche Zustellung zuschicken zu können. Da gibt es bestimmte Regelungen, aber an der Pforte, an der Grundstückspforte irgendwo ein Klingelknopf ist, wo man klingelt, dann gehört es sich natürlich auch nicht, einfach da rein zu stiefeln. Ich kann nicht sagen, dass es Ausnahmen sind. Wir haben eine Tätigkeit zu erledigen diese Erhebungen sind wichtig und wir kriegen es auch nicht hin, wie Herr Rainer vom Datenschutz bei Ihnen gesagt hat, diese Tatsache, dass wir hier per Knopfdruck alle Daten mal hinkriegen sollten, wie die skandinavischen und einige baltischen Länder, das wird bei uns in den nächsten Jahren nicht so passieren, auch wenn wir eine Steuer-ID-Nummer haben.
Ja, das war Herr Klingholz, der das gesagt hat, Rainer Klingholz. Ich danke Ihnen sehr, Tom Nowak, für diesen Erfahrungsbericht eines Erhebungsbeauftragten in Hamburg. Es hat uns ein ganzes Stück weitergebracht. In unserer Sendung zum Zensus 2022, bei der wir jetzt die letzte Runde einläuten, 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer für Ihre Fragen, Ihre Anliegen, Ihre Erfahrungen. Vielleicht auch nochmal für Ihre Vorschläge, wobei die Politik dann eigentlich helfen soll. Also es geht ja darum, dass die Befragung wiederum der Politik dabei helfen soll, vorausschauend zu planen. Wo sehen Sie da Bedarf in Ihrer Kommune? Rufen Sie uns an. Und wir sind im Gespräch mit Katja Wilken, Projektleiterin für den Zensus 2022 und mit dem Bevölkerungswissenschaftler Rainer Klingholz und mit Gerd Manske. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich habe nur eine einfache Frage und zwar, was passiert mit denen, die Wohnungseigentümer sind und nicht angeschrieben wurden?
Ja, gute Frage. Frau Wilken, Sie haben ja gesagt, alle 23 Millionen Eigentümer und Rinnen werden angeschrieben.
Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass die Daten dann nicht aktuell sind und Sie können sich gerne bei uns melden und das kundtun, dann werden Sie befragt, aber Sie müssen das nicht. Faktisch sind Sie sozusagen da ein gutes Beispiel dafür, dass die Daten aus den Melderegistern nicht ganz aktuell sind.
Das Komische
melden Sie sich
ist,
aber gerne.
Für die Grunderwerbsteuer sind wir angeschrieben worden, für das andere nicht.
Ja, spannend.
Interessant. Spannend. Herr Manske, was halten Sie überhaupt vom Zensus? Würden Sie sagen, ja, das ist eine sinnvolle Sache?
Also eine sinnvolle Sache wäre es, wenn man dann wirklich damit arbeiten kann und das auch mit dafür benutzt wird, um endlich mal die Daten aktuell zu halten und mal anzufangen, wirklich wie in den skandinavischen Ländern zu sagen, okay, wir haben dann ein Grundstück, damit können wir arbeiten. Und dass dann diese Volkszählung etc., dieses Klein-Klein, was wir in Deutschland gut praktizieren, dann auch mal aufhört und wir wirklich mit einem Knopfdruck wissen, aha, der ist da gemeldet, der und so weiter. Dass man also dann auch zum Beispiel, wir haben geheiratet und da mussten wir nochmal einen Wohnberechtigungsschein nachweisen, musste nochmal wieder 3 Türen weitergehen, der musste ausgedruckt werden und dann konnte man dann dahin. Also schwierig.
Da atmet man nochmal tief durch. Ne? Wo sehen Sie so bei sich in der Kommune Bedarf? Also was fehlt? Wo würden Sie sagen, ach, das ist jetzt schon klasse, wenn wir endlich valide Daten haben, um dieses oder jenes zu verbessern?
Na gut, wir sind hier fast dörflich und da passiert sowas nicht. Ne? Also da könnte man mal gucken, was für ein Bedarf besteht beim öffentlichen Nahverkehr und ähnlichen Dingen, weil der ist hier ganz marode. Und dass man da solche Dinge auch dann mit erhebt. Würdest du lieber mal mit dem Auto fahren oder lieber doch mit dem Bus fahren, wenn der so und so oft fährt und wie auch immer? Mhm. Für solche Dinge wäre ich ja sehr offen, ja, dass man aber auch solche Dinge, die ganz praktisch sind, die werden ja gar nicht abgefragt.
Mhm. Herr Klingholz, wenn die Sachen alle abgefragt werden, oder sagen wir mal, jetzt gucken wir uns wieder die Auswertung des Zensus an. Wie lange dauert es eigentlich, bis diese Daten, die dann alle gesammelt worden sind, ausgewertet waren beim letzten Mal? Also wie lange hat das?
Was bekannt gegeben wurde, ist, dass es 18 Monate nach dem Ersttermin des Zensus diese Daten geben soll. Also Ende, ich glaube im November nächsten Jahres. Das ist eine relativ lange Zeit, aber man muss natürlich diese Daten, die dann kommen, auf Plausibilität prüfen. Falls sich da Fehler eingeschlichen haben, warum auch immer, muss man versuchen, dass man die korrigiert. Aber auch all das wäre natürlich mit einer fortgeschrittenen Digitalisierung schneller möglich.
Mhm. Herr Manske, vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir gehen von Miro weiter nach Hamburg zu Babette Rabe. Guten Morgen, Frau Rabe.
Hallo, guten Tag. Können Sie mich hören?
Ja, wir können Sie gut hören.
Wunderbar. Ich habe 2 Fragen und versuche mal, die sehr kurz zu halten. Das eine ist, ich würde annehmen, dass die Volkszählung sowohl alte Themen behandelt, damit man über Volkszählung vergleichen kann, aber auch versucht, die großen Themen unserer Zeit, die ungeregelt sind, politisch zu regeln und neue Themen aufzunehmen. Und Sie haben schon gesagt, Wohnen, vielleicht Energie. Wer entscheidet, was die großen Themen sind und warum sind solche Themen wie Digitalisierung, Altersarmut für Frauen, Themen, die wir lange kennen, die aber ungeregelt sind, die vor uns liegen? Wer entscheidet, was genau aufgenommen wird? Das ist meine erste Frage.
Hochinteressante Frage. Frau Wilken, wer entscheidet das? Wer stellt die Fragen zusammen für die Fragebögen?
Ja. Also im Vorfeld eines Zensus werden alle Interessengruppen, politische Bänke, Parteien, Ministerien gefragt, welche Interessen an Merkmalen bestehen. Das sind die sogenannten Erhebungsinhalte. Und dann gibt es eine Sammlung. Diese Sammlung wird in den politischen Diskurs gegeben und am Ende entscheidet der Gesetzgeber über den Inhalt eines Zensus.
Frau Rabe, 2. Frage.
Zweite Frage war, wenn wir angucken, wie die Volkszählung passiert, dann ist das über an der Haustür und mit Papierfragebögen, finde ich, relativ oldschool. Ist ja schön, wenn man auch Daten eingeben kann per Computer, aber wenn ich mir angucken kann, wie und die unter 30-Jährigen sowas angehen würden, dann denke ich, erstens wird das ausreichend beworben in sozialen Netzwerken und zweitens, die würden denken, oh Gott, da will ich ja gar keine Daten abgeben, wenn das nicht mindestens per Handy möglich ist, warum sollte ich überhaupt teilnehmen? Hm. Ja, also ein bisschen, wie ist das über die Generation überhaupt angemessen, nur per Papier und an der Wohnungstür?
Die Frage haben wir vorhin schon gestreift, Herr Klingholz, aber vielleicht nochmal dazu. Das ist schon auch wichtig, weil Sie sagen, wir sind da in der Tat, genau wie Frau Raabe sagt, in Deutschland immer noch sehr oldschool. Da sind uns andere Länder der Europäischen Union weit voraus.
Das ist absolut richtig. Ich bin kürzlich gerade ins Rentenalter hineingerutscht. Und da hatte ich relativ viel Papier im Briefkasten und musste auch schriftlich viele Dinge beantworten. Und man fragt sich, muss das sein? Mhm. Natürlich muss das nicht sein. Keine Verwaltung, wenn sie heute sich neu aufstellen würde, würde das so machen. Aber wir hängen so in diesen alten Aktenschieberei-Prozessen drin. Da rauszukommen scheint extrem schwer zu sein, aber es wäre sehr hilfreich, wenn man es täte.
Frau Raabe.
Ja, genau. Also das ist interessant, dass Sie sagen. Ich gucke auch die Volkszählung in Druckfahrt an, weil ich lange in den USA gelebt habe und denke, das ist alles, da frage ich mich, wird es genügend positiv beworben, zu sagen, Leute, Volkszählung beteiligt euch, das ist gelebte Demokratie, genauso wie wählen gehen und damit regeln wir die großen Probleme unserer Zeit, Chef der Politik, wie Sie es vorhin auch schon am Anfang der Sendung gesagt haben. Und ich erlebe das halb als Deutsche und halb als Amerikanerin auch als sehr angstbesetzt, sehr furchtsame Debatte, wo ich so denke, Leute, beteiligt euch, da können wir was Tolles draus machen. Mhm. Und das Ganze über einen Pool zu bewerben, dass die Leute interessiert sind und das ist eine Art, wie wir uns organisieren, das wird nicht so ausreichend, das wird nicht positiv verkauft. Ich finde es ganz interessant. Wollte ich nur mal kurz sagen. Und wir haben auch Leute gehabt, wo sie gesagt haben, Melderegister. Bei uns sind in der Familie Leute angeschrieben worden, waren lange ins Seniorenwohnheim verzogen. Wir haben jemanden gehabt, der war schon 2 Jahre verstorben. Also, wo ich so denke, okay, ist das Geld gut investiert? Ne? Diese Milliarde, Mann, die hätten wir vielleicht in die Digitalisierung unserer Ämter stecken können oder einen Teil davon. Dann wäre vielleicht einiges von hinten zusammengeführt worden. Und die Volkszählung würde zu den wirklich interessanten Themen gehen, die total ungeregelt sind. Nochmal kurzer Kommentar, tut mir leid.
Ein schönes Schlusswort, ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Babette Raabe, auch für diesen Humor am Schluss. Denn, Herr Klingholz, das ist Ihnen auch nicht fremd, ne? Dass Tote angeschrieben werden und Uralte, die auch schon.
Ja, also man wundert sich ja manchmal, warum in den Registern, in den Einwohnermelderegistern solche großen Fehlerquoten entstehen. Aber das liegt unter anderem daran, dass sich Menschen nicht abmelden, wenn sie umziehen. Sie haben zwar die Pflicht, sich dann wieder anzumelden, aber das machen sie nicht immer so. Und der Datenaustausch innerhalb der Bundesländer funktioniert auch nicht immer hundertprozentig. Aber viele Leute ziehen auch ins Ausland zurück. Also viele der Gastarbeiter verbringen dann ja ihren Lebensarbeit in Spanien, Italien oder Türkei. Und wenn die sich nicht abmelden, was offenbar relativ häufig passiert ist, dann bleiben die im Register und werden 80 Jahre, 90 Jahre, 100 Jahre, 110 Jahre alt, altern da also immer weiter, obwohl sie möglicherweise längst verstorben sind. Und daraus haben sich in der Vergangenheit dann medizinische Untersuchungen ergeben, weil man sich gefragt hat, warum werden ausgerechnet die Migranten, warum haben die eine höhere Lebenserwartung als die Einheimischen? Was natürlich gar nicht stimmte, aber aufbauend auf diesen falschen Daten hat man dann den sogenannten Healthy Migrant Effekt, also den gesunden Migranteneffekt, beschrieben und analysiert und alle möglichen Theorien in die Welt gesetzt. Ja, die ernähren sich anders, es ist die mediterrane Diät und muslimische Türken trinken keinen Alkohol. Und das waren dann immer die Begründungen dafür, dass die länger leben, obwohl das gar nicht der Fall war. Also man sieht durch diese falschen Daten, das ist jetzt ein absurdes Beispiel, aber durch falsche Daten gibt es erhebliche Planungsfehler, die auch teuer zu stehen kommen können.
Die Europäische Union verpflichtet ja alle Mitgliedstaaten dazu, anhand festgelegter Kriterien ihre Bevölkerung zu erfassen. Deshalb machen wir ja auch mit, deshalb macht ja auch Deutschland beim Zensus mit. Inwiefern ist das Ganze eigentlich auch ein Gewinn für die EU?
Wir haben ja in Deutschland große regionale Unterschiede. Wir haben Boomregionen unten im Süden, wir haben Regionen mit starken Bevölkerungsverlusten, gerade in den neuen Bundesländern. Und wenn man da gute Daten hat, kann man natürlich versuchen, irgendeinen Angleich zu schaffen, sei es die finanzielle Ausstattung oder die Infrastrukturplanung. Und das gleiche Phänomen haben wir auch auf der europäischen Ebene. Wir sind ja dann ein europäischer Verbund. Wir haben starke Abwanderung aus den Ostländern, Bulgarien oder Rumänien, gleichzeitig extrem niedrige Kinderzahlen dort. Das heißt, auch dort muss man für einen Ausgleich sorgen, gerade wo wir auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU haben. Also die Menschen können dann, wenn sie anderswo besseres Geld verdienen können, auch abwandern. Mhm. Aber gleichzeitig muss man ja verhindern, dass diese Länder dann komplett leer laufen und dass da gar keine Versorgung mehr mit Ärzten, mit Fachkräften möglich ist.
Ja.
Und auch dafür braucht man gute Daten.
Gute Daten bedeuten nicht zwangsläufig eine gute Politik, aber natürlich hoffen wir auf eine gute Politik. Frau Wilken, wie lange wird es den Zensus noch geben?
Ja, in dieser Form hoffentlich zum letzten Mal. Wir wollen ab 2024 die Bevölkerungserhebung registerbasiert durchführen und dann bis 2031 auch die Gebäude- und Wohnungszählung umstellen, sodass wir, wenn es nach der Statistik, den Bundes- und Landesämtern geht, wir diesen Zensus zum letzten Mal erleben.
Das war unsere Service-Sendung zum Zensus 2022. Ich danke allen herzlich, die sich an dieser Sendung beteiligt haben, die uns angerufen haben. Und einen herzlichen Dank natürlich auch an den Bevölkerungswissenschaftler Rainer Klingholz und die Projektleiterin für den Zensus Katja Wilken. Ihnen allen ein schönes Wochenende und viel Freude mit unserem Programm von Deutschlandfunk Kultur.